Ja, ich begrüße euch zum Chaos-Seminar mit Phil zum Thema OpenBSD. Und ich begrüße euch deshalb, weil es Leute gibt, die behauptet, dass ich schuld dran bin, dass es den Vortrag gibt. Ja, ich sage nur ganz kurz was zum Phil. Da gibt es drei wichtige Sachen, die man wissen muss. Erstens, er ist ein verdammt netter Typ. Zweitens, er war der erste User von MMH. Und drittens, er weiß alles über OpenBSD und deshalb hält er heute den Vortrag. Naja, das stimmt jetzt vielleicht nicht ganz so, dass er alles weiß, aber er weiß schon ziemlich viel. Und er weiß eben nicht nur, wie man mit OpenBSD schafft, sondern auch, was OpenBSD ist, was dahinter steckt und wie es da so zugeht. Und da können wir uns jetzt auf einen spannenden Vortrag mit Phil freuen.
Ja, danke Milo für die netten Worte. Also, ja, mal schauen, ob es spannend wird. Und also ich weiß sicherlich nicht alles über OpenBSD, aber ja. Gut, ja, das hast du ja schon gesagt, also wer ich so bin. Ja, ich studiere hier Informatik, aber ihr kennt mich ja alle. Also so eine kleine Webpräsenz, die ist nicht so ganz ernst gemeint, aber so die gleiche kann ich eigentlich direkt mal. Browser noch öffnen. Ja, da habe ich so ein paar kleine Sachen. Hätte ich früher machen sollen. Okay. Gut. Genau, und meine E-Mail-Adressen kann man mich erreichen, einfach an phil.de oder an die CCC ist phil@ulmccc.de. Genau, also was ist denn überhaupt OpenBSD? Also OpenBSD ist ein Betriebssystem. Es ist ein monolithisches Betriebssystem. Also das heißt, dass alles sozusagen ein Riesenprogramm ist und nicht irgendwie modular. Ist schon modular intern aufgeteilt, aber nicht zwischen verschiedenen Komponenten sozusagen aufgeteilt. Es ist basierend auf das 4.4 BSD Lite von der Berkeley University in Kalifornien, in den USA. Und das. Was wollte ich jetzt sagen? Ja gut, also die sind auf jeden Fall auf Sicherheit ausgelegt. Also die sagen immer, wir machen Sicherheit. Und da gibt es prinzipiell also aus den 4.4 BSD. BSD steht für Berkeley Software Distribution. Sind prinzipiell drei Betriebssysteme entstanden. Oder vier. Ursprünglich waren es drei. Und zwar NetBSD, FreeBSD waren die ersten zwei. Dann kam noch OpenBSD dazu. Dann noch Dragonfly BSD. Und von NetBSD, die sagen immer, ja, wir sind auf Portabilität. Auf, wir sind portabel, ja, wir setzen ganz viel Wert auf portabel zu sein. Wir laufen aus allem, auf dem Toaster und was weiß ich auf allem. FreeBSD sagen ja, oder man sagt über die Projekte hauptsächlich, die sind mehr für Performance, wir sind schnell, vor allem auf x86. Und bei OpenBSD heißt es immer ja auf Sicherheit ausgelegt. Und OpenBSD hat auch. Ach, Dragonfly, genau, und Dragonfly. Bei denen, die kamen erst ein bisschen später. Dragonfly ist mehr auf Verteiltheit. Also ich glaube, die sind auf Cluster-Systeme. Und das ist, glaube ich, basierend auf ein verteiltes Dateisystem. Ja, das habe ich mir leider bisher noch nicht genau angeschaut, aber das wollte ich auf jeden Fall mal noch machen. OpenBSD macht auch immer, also die haben immer ziemlich coole Releases, machen sich da echt Mühe dabei. Und zwar gibt es da nicht nur einfach ein Release und ja, jetzt hier gibt es die neue Version, sondern die machen ein richtiges Artwork. Also da gibt es auch für jedes Release gibt es dann auch ein eigenes Lied mit Songtext und der Songtext, der highlightet halt, um was es in diesem Release ein bisschen gab oder woran die Entwickler so ein bisschen gerade so rumgestanden sind. Ihr könnt es danach anschauen, da drin sind auch noch so eine kleine Comic-Geschichte, so ein bisschen ist auch dabei. Kann ich mal kurz da drauf gehen. Also das ist ganz wichtig, mal die Webseite. OpenBSD.org und wenn man mal auf Lyrics.html geht, dann sieht man hier, also seit Release 3.0 gibt es da was und das ist jetzt das aktuelle Bugbusters. Also die haben immer, gib mir noch kurz Zeit, bis es lädt, also immer irgendwelche Anspielungen auf irgendetwas. Also dieses Mal ist halt auf Ghostbusters, die haben auch schon mal auf Star Wars Anspielungen gehabt und auf Monty Python. Beim nächsten Mal war es Mad, diese Mad-Zeitschrift und davor was Hitchhiker's Guide. Genau, und hier haben wir zum Beispiel dann den Songtext so dafür. Und dann haben sie immer noch irgendwie eine Geschichte noch dazu. Das ist ein Sonderlied. Das war die letzte Release auf Mad angespielt. Und hier haben wir zum Beispiel Hitchhiker's Guide. Ja. Ja. 4.2 war über, ja, da geht's, ach, da geht's, nee, da geht's um NDA, so ein bisschen Kritik, auch Linux, aber vielleicht komme ich da nachher noch ein bisschen dazu, ohne versuchen, Flamewire hier anzufangen. Genau. Also die machen da immer so ganz coole Sachen und es lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Schaut mal auf die Seite, das ist die / Lyrics. Die sollte ich vielleicht dann nochmal irgendwie dazu schreiben. Können auch nachher die CDs einfach mal anschauen. Okay, eine ganz kurze Geschichte, BSD. Also ich habe hier noch ein paar Links. Das ist das vom Kirk McCusack, der das eigentlich ziemlich ausführlich erklärt. Das habe ich jetzt selber noch nie gelesen. Das wollte ich mal noch machen. Dann ist hier ein Vortrag vom 15-Minuten-Vortrag von McCusack. Das ist echt gut. Es lohnt sich anzuhören. Und dann bei Lyrics, also auch gerade die 4.4, gehen wir mal kurz hoch. 4.4 haben sie, also das ist Star Wars, Trial of the BSD Knights, haben sie jetzt denen gewidmet. Und dann steht jetzt hier links dran, so ein bisschen im Schnelldurchlauf, ein bisschen so die Geschichte. Da kann man sich auch mal anschauen. Genau, also wie ist das? Also am Anfang, das wissen wahrscheinlich die meisten von hier, gab es Ken Thompson und Dennis Ritchie, die haben halt dann Unix entwickelt, AT&T. Und dann gab es dann immer so noch Projekte, die haben halt das genommen, ein bisschen gepatcht, Tools hinzugefügt und das dann halt sozusagen verbreitet. Und eines der größten so davon war dann die BSD Distribution. Ah ne, das ist doppelt gemacht, also BSD. Und das wurde dann immer ziemlich beliebt. Alle haben es dann von denen geholt und die haben immer mehr ersetzt vom Code. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, jetzt ersetzen wir komplett den Code von einem Proprietär, machen alles frei. Das waren hauptsächlich Keith Bostick, Mike Carrolls und Kirk McCusick. Dann sind sie auch auf eine Usenix-Konferenz gegangen und haben da gesagt, hey Leute, ja, hier, wie sieht's aus? Wer will den Teil vom Betriebssystem neu schreiben? Wer will den? Wer will den? Wer will den? Und da kamen halt eine ganze Masse an Hackern und haben halt gesagt, ja, ich mach das, ich mach das. Und so haben sie dann den kompletten Code freigemacht. Ja, Milo, weißt du das, was das genau war?
Also ich glaube, das ist gar keine.
Hört man mich?
Ja.
Ich glaube, dass es da gar kein direkter Lizenzgeber hat, wie das zu Nutzer ist. Also ich weiß, dass die Universitäten das Betriebssystem Nutzer und Studierer dürftet, aber ich weiß nicht, ob das explizit geregelt war, ob die wieder was veröffentlichen dürfen oder nicht. Mhm. Weil das ist alles auch noch recht früh in der ganzen Geschichte von den Lizenzen und so. Also das ist ja so in den 70er Jahre, Anfang der 80er vielleicht noch, und der Stallman ist mit der Free Software Foundation und mit GNU ja erst dann 83 gekommen. Also das ist alles nur vor der Zeit. Und ich denke, dass das da einfach kein so ein Thema war, sondern man hat halt einfach mal gemacht und erst dann ist es zu Problemen gekommen und dann haben sie sich da irgendwie genauer drüber Gedanken gemacht.
Also auf jeden Fall irgendwie Copyright AT&T und man durfte halt, es war halt nicht wirklich so frei, wie wir es heute kennen, aber es war trotzdem irgendwie, ja, wir machen mal und ihr könnt es mal haben. Ja, besteht bestimmt irgendwo genau geschrieben, wie das genau war. Und auch genau interessant, was auch ist, da vorne mit dabei anfangen, war auch Bill Joy. Also Bill Joy ist der, der VI geschrieben hat. Der war auch da vorne mit dabei, also an dem BSD-Projekt. Der ist dann halt dann irgendwann mal gegangen zu Sun und hat Sun eröffnet mit 2, 3 Kumpels. Also er ist einer der Gründer von Sun. Der gleiche, der VI geschrieben hat, finde ich immer wieder verrückt. Ja, aber wie genau Keith Bostick, Mike Carrolls und Kirk McCusick, die waren da vorne dabei, den Code freizumachen. Und dann gab es auch welche, die, also von den Leuten, die das ganze Zeug neu geschrieben haben, von den Hackern, die haben halt dann, ich glaube, das Unternehmen BSDI war das, gegründet und haben dann da den Code auch als das BSD verkauft. Und dann ging es los mit Klage von AT&T gegen den BSDI und gegen die University Berkeley. Und die haben halt AT&T verloren und die BSDler haben es gewonnen. Und damit haben sie dann 4.4 BSD Lite haben sie irgendwann mal released und darauf basieren sind eigentlich alle BSDs, die wir halt heute haben. Und genau, und dann war halt ursprünglich, ich glaube, die haben irgendwann den Code FreeBSD gegeben, NetBSD, meine ich, es haben sie irgendwie geforkt, aber das bin mir nicht ganz sicher. Und da war auch Theo de Rath mal als Entwickler bei NetBSD. Und Theo de Rath, also der ist sozusagen der Oberhaupt von OpenBSD. Und der hat sich irgendwie mit den Entwicklern verstritten bei NetBSD. Die hatten eine andere Philosophie. Und der wurde da rausgekickt und der hat dann das OpenBSD-Projekt gegründet. Und seitdem gibt es OpenBSD. Gut, genau. Und sie haben keinen Pinguin als also Maskottchen, sondern einen Kugelfisch, Puffy. Woher kommt das Puffy? Also ursprünglich hatten sie auch den BSD-Dämon, wie FreeBSD auch hat. Aber ein sehr bekanntes Projekt von OpenBSD ist auch OpenSSH, was hier bestimmt jeder benutzt. Und die hatten dann auch als Maskottchen den Puffy. Und das soll halt symbolisieren, dass es robust nach außen hin ist, auch mit den Zacken, dass da nichts reinkommt und dass es sicher ist, dass es auch abwehrt. Und das soll so das rüberbringen und dann hat OpenBSD es irgendwann mal auch als eigenes Maskottchen übernommen. So, jetzt ich habe mir mal, also die Sachen, wie jetzt die Philosophie und die Mechanismen, wie man jetzt die Philosophie ein bisschen umsetzt, sind jetzt ein bisschen auch meine persönliche Sicht, wie ich das Ganze auffasse, wie sie es machen. Also jetzt hoffe ich, dass ich damit keinen irgendwie ein bisschen offende oder irgendetwas, dass ich da jetzt was falsch sage oder dass ich da was vergesse. Also das ist ein bisschen auch meine persönliche Sicht. Also da gibt es einmal die Philosophie, wir setzen Wert auf Security und Quality. Das heißt, also wenn man mal überlegt, was heißt überhaupt Security, was heißt Sicherheit? Ja, Sicherheit heißt eigentlich im Endeffekt, dass man macht das, also das Programm tut das, was es auch tun soll und nichts anderes. Wenn von außen Einflüsse reinkommen, dann gibt es keine Bugs oder irgendetwas, die dann das Verhalten verändern, sondern es tut das, was es tun soll. Und wenn man eigentlich schaut, also dieser Blickwinkel hier ist, dass eigentlich Security führt zu Qualität. Weil Qualität bedeutet ja, also dass das Produkt also gut ist, was es das ja macht, was es machen soll. Und das ist, und deswegen streben die auch nach Sicherheit. Und denen ihr Vorgehen ist, dass sie halt von Anfang an alles direkt halt auf Sicherheit einbeziehen. Es waren auch viele Vorreiter, zum Beispiel waren es einer der ersten, die überhaupt Kryptographie mit in den Kernel eingebaut haben. Also das Kernel unterstützen für Kryptographie und auch teilweise Krypto-Hardware, die Krypto beschleunigen. Oder zum Beispiel Write XOR Execute. Das ist ein Prinzip, dass man in Memory verschiedene Seiten, dass man die nicht gleichzeitig ausführen und schreiben kann. Weil sonst könnte man ja einen bösartigen Code wo reinschreiben und den dann ausführen. Das geht dann nicht mehr. Das waren auch einer der ersten. Also die haben das, kann ich hier doch mal kurz was hinschreiben. Das sieht man immer wieder mal. Write XOR Execute, das kommt zum Beispiel von OpenBSD. Sie waren auch die ersten, die ProPolice als standardmäßig eingesetzt haben in ihrem System. ProPolice ist ein Stack Protector, also das ist sozusagen eine Erweiterung von GCC, so dass du Canaries, also dass Stack Overflows erkennt und so, dass Stack Overflows erschwert werden, waren die ersten, die zum Beispiel auch das standardmäßig eingeführt haben. Also das Write XOR Execute ist im Kernel, das ProPolice ist halt im GCC. Aber das ist ja ein Base-System mit dabei.
GCC ist ja jetzt auch kein typisches BSD-Projekt.
Nee, GCC ist kein typisches BSD-Projekt. Aber es gibt leider, sage ich mal, keinen wirklichen gescheiten Konkurrenten. Also es gab jetzt mal auf dem aufsteigenden Pfad PCC nochmal, also wiedererlebt. War ja aus den 80ern, glaube ich, so einer der ersten C-Compiler und ganz früher. Dann wurde es wieder auferlebt. Aber der hat jetzt irgendwie in letzter Zeit wieder, weiß nicht, geht da gar nichts mehr. Also wurde es sogar in SourceTree mit reingenommen, aber noch nicht gelinkt. Aber der wurde inzwischen wieder rausgeschmissen, weil er einfach nichts mehr ging. Und dann gibt es noch, wie heißen die anderen, diese, genau, Abu Dawa, ja, das weiß ich nicht genau. Es wird, glaube ich, mehr benutzt wie als Lint-Ersetzung, so ein bisschen. Aber keine Ahnung. So, ja, und dann noch, also Offenheit und Freiheit. Da streiten sich natürlich die Leute so ein bisschen, was bedeutet Offenheit, Freiheit. Die BSDler sehen es ja hauptsächlich so, dass jeder mit dem Code machen kann, was er will. Es gibt keine Einschränkungen, jeder kann es benutzen. Es geht mehr darum, dass also Information Sharing, die Menschheit voranzubringen, Fortschritt, damit jeder den Code benutzen kann. Damit kriegen wir auch eine bessere Codequalität im Insgesamten. Wenn nicht jeder das Rad neu erfindet, sondern dass man einen robusten Code, der sich durchgesetzt auch wiederverwenden kann, auch in proprietären Produkten. Ansonsten kommen halt irgendwelche her, da gibt es auch tolle Beispiele, wie sie zum Beispiel in der Xbox oder so komplett bescheuerte Hash-Funktionen gemacht haben, die halt total unsicher sind, anstatt halt eine robuste, die es eh schon gibt, Open Source zu verwenden. Die GPL sagen, haben ja eine andere Sichtweise. Genau. Okay, und dann noch, also Blobs. Blobs sind also Programme oder Code, der binär schon fertig ist. Man kann den Code nicht einsehen. Das sind fertige Programme, wo man halt den Code nicht hat. Und das wurde in der Zwischenzeit immer weniger viel in Treibern eingesetzt. Also viele Treiber waren Blobs. Die kamen von den Firmen selber. Und man wusste halt nicht, was die tun. Und bei Blobs, man weiß ja nicht, sind die buggy, wie ist die Qualität. Es kann auch sein, dass die einfach nur neue Hardware unterstützen. Dann wird man gezwungen, neue Hardware zu kaufen. Also man ist abhängig von dem Vendor. Man weiß nicht, ob die standardkonform sind, was sie tun, ob die bösartigen Code drin haben. Und ist auch für die Sicherheit. Also man kann es nicht patchen. Man weiß nichts drüber. Und da war OpenBSD auch ganz vorne dran, Blobs abzuschaffen. Also sie haben eigentlich keine Treiber-Blobs. Das ist komplett alles frei. Einzige, wo es noch ein bisschen Blobs gibt, sind den Firmwares. Die kann man halt nicht ganz ersetzen teilweise. Da gibt es auch zum Beispiel von Intel dann Lizenzen sind das, oder sowas wie Lizenzen, wo es halt, wo man nicht reverse-engineeren darf und solche Sachen. Da hat man halt noch ein bisschen Probleme. Aber ansonsten ist es komplett blobfrei. Dann NDAs. NDAs sind Non-Disclosure Agreements. Das bedeutet, dass ein Entwickler, okay, sagt zum Beispiel, will einen Treiber für Nvidia schreiben, für eine Nvidia-Grafikkarte, dann schreibt er, unterzeichnet einen Vertrag mit Nvidia und sagt, okay, ich kriege zwar die Informationen, aber ich darf nie drüber reden. Ich darf auch den Code nicht veröffentlichen, sondern ich darf ihn halt nur binär reinpacken. Also haben wir im Endeffekt wieder einen Blob. Und NDAs sind sehr schädigend der Open-Source-Gemeinde gegenüber. Dann gibt es kein Open-Source mehr, wenn man darauf eingeht, dass man NDAs unterzeichnet, ja, dann gewinnen ja die Hersteller. Also dann tun wir nicht den Open-Source und die Information-Sharing vorantreiben. Und sowas kommt halt überhaupt nicht in Frage. Sowas gibt es einfach nicht bei OpenBSD. Andere Projekte machen sowas. Da ist es nicht so, also zum Beispiel, also bei vielen Linux-Treibern sind es NDAs. Sowas kommt halt nicht in Frage. Und da ist zum Beispiel auch ein Beispiel Arteros WLAN-Treiber. Da waren OpenBSD die ersten, die es halt richtig selber reverse-engineert, offen implementiert haben. Und dann kam irgendwann mal, ich glaube, die ATH5K oder sowas, Treiber bei Linux. Anderes Beispiel für offene, freie Software ist ACPI. ACPI wird benutzt zum Power Management von der Hardware. Gab es ursprünglich zwei Implementierungen, einmal von Microsoft, die eigenen, einmal von Intel. Die von Intel wurde sonst immer von den ganzen Linux und FreeBSD und so weiter benutzt. Und jetzt hat OpenBSD sich hingesetzt und also das ist eine Monster-Spezifikation, total overengineert, total bescheuert. Die haben eigenen Parser und Script-Language noch da drin. Also das ist eine Katastrophe. Aber die haben sich da hingesetzt und haben jetzt dann eine freie Alternative nochmal geschrieben. Jetzt gibt es 3 Implementierungen davon, nämlich zusätzlich noch die OpenBSD-Implementierung. CVS, ich meine, ich hoffe, ich sage jetzt nicht Falsches, aber ich glaube schon, die waren die Ersten, die ihr CVS-Tree offengelegt haben in den 90ern. Also dass man den also komplette History lesen konnte. Natürlich nicht committen, nur lesen. Die anderen haben halt ja einen Source, halt einen Snapshot oder halt sowas rausgegeben, aber nicht, dass man eine komplette Versionskontrolle einsehen kann. Es kann sein, dass es da auch deswegen Streit gab bei Ihnen, aber ich glaube, ich weiß nicht. CARP?
Das CVS-Projekt oder das OpenBSD-Projekt?
Nee, also die benutzen immer noch CVS als Versionskontrolle und ihr Projekt natürlich als Source Code unter der CVS-Kontrolle.
Also das CVS-Projekt als CVS?
Nee, das OpenBSD-Projekt als CVS. Okay. Genau. Also du kannst halt, wie es heutzutage üblich ist bei jedem Projekt, du kannst einfach dein Checkout machen. Ja, das gab es halt früher nicht. Und das meine, die waren die Ersten. Ich glaube, ich habe das, da bin ich mir ziemlich sicher. Und CARP? CARP ist, für was steht das jetzt nochmal? Genau, irgendwas mit Redundancy Protocol. CARP steht für Common Address Redundancy Protocol. Genau. Hier geht es um Ausfallsicherheit, also dass man zum Beispiel 2 Firewalls hat. Der eine ist ein Master, der spricht die ganze Zeit und wenn der jetzt mal ausfällt, dass dann automatisch, ohne dass irgendjemand das merkt, der Slave übernimmt. Der wartet halt die ganze Zeit. Und das ist halt ein Protokoll, damit die sich synchronisieren, damit erkannt wird, dass der Master ausfällt. Da gibt es einen Standard, einen RFC-Standard, VRAP heißt der. Da wurde aber dann irgendwann mal, da stecken Cisco-Patente drin in dem VRP. Also es kann es eigentlich nicht sein, dass ein offener Standard, ein RFC, Patente drin haben. Und also somit kann man eigentlich keine wirklich freie Implementierung davon machen, weil also Cisco kann nicht immer verklagen. Und die haben auch gemeint, ja, wir verklagen keinen, aber nachdem sie es gesagt haben, irgendwie 2 Monate später, so hat irgendeine Firma es implementiert, kaum kam die erste Klage. Und da haben sich dann also OpenBSD hingesetzt, ein eigenes Protokoll gebaut, implementiert, ist basierend auf VRAP, aber halt ohne die Patentverletzung und noch mit Sicherheit eingebaut. Noch mit Verschlüsselung eingebaut. Das ist jetzt auch, das wird zum Beispiel auch bei Tor benutzt, hat Michi mir erzählt. Gell? Genau. Du hast doch auf dem Camp mit einem geredet und hat gemeint, OpenLeaks, genau, OpenLeaks. OpenLeaks benutzt zum Beispiel auch CARP, also es wird auch sonst so eingesetzt. Es wird jetzt für PF, für OpenBSD eigene Firewall eingesetzt. Das wird für weitere Programme noch eingesetzt bei denen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Hier unten ist nochmal ein Link, es ist ein Talk von Theo de Rath. Da tut er ein bisschen über die Open Documentation for Hardware, also darauf eingehen, wie der Stand ist und so weiter. Das ist von 2007, ein bisschen veraltet, aber es lohnt sich trotzdem eigentlich mal reinzuschauen. Und ein bisschen auch Aufruf, dass man da was tun soll. Also die sind bei Open Hardware Documentation ganz vorne mit dabei. So, jetzt nochmal kurz eine Übersicht und hier noch ein paar Links. Also 3 Lyrics und 3 Songtexten, gehen die nochmal drauf ein. Und Blobs, NDAs und ein bisschen wie Soße das so machen. Und dann haben wir hier noch 3 Seiten, ihre Ziele in Security und Crypto. Kann man mal reinschauen. So, Mechanismen, wie setzt man jetzt diese Philosophie um? Also einmal Simplicity, also Einfachheit, das alles. Man kann auch nach dem KISS-Prinzip, keep it small and simple oder keep it small and stupid, oder wie auch immer man das halt sagen will, da gibt es verschiedene Bedeutungen. Aber im Endeffekt kommt es gleich raus. Also einmal auf jeden Fall würde ich, also ich teile es immer einmal auf Developer-Seite, auf der Code-Seite und einmal auf der User-Seite. Und auf Developer-Seite heißt es, dass der Code schön strukturiert ist, dass er gut geschrieben, einfach leserlich ist, dass da was dahinter steckt, ja, dass man es nicht einfach hingesetzt hat, irgendwie irgendwas runtergeschrieben hat, sondern dass wirklich Planung, Design dahinter steckt und dass es halt einfach zu maintainen ist. Wenn es auch einfach ist, dann kann man auch einfach schauen, einfacher die Sicherheit überprüfen, ob der Code, also man kann es einfacher auditen. Dann auf der User-Seite, also viele also Sicherheitsprobleme kommen ja auch daher, dass einfach Tools falsch konfiguriert sind. Das ist eine hohe Rate an Sicherheitsproblemen kommen daher, dass man einfach falsche Configs hat. Und die Benutzung von Tools soll möglichst einfach sein. Und genauso die Konfiguration, da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt. Dann zusätzlich, das ist ein komplettes System, also ein komplettes Betriebssystem. Das ist nicht wie Linux. Linux ist eigentlich nur ein Kernel. Dann kommt halt irgendeine Distribution und baut noch das ganze andere drumherum. BSDs sind wirklich komplette Betriebssysteme mit allem drum und dran. Und die haben halt diese Standard-Tools halt alle schon mit drin im Base-System. Also das ist eigentlich mehr für Server eigentlich ursprünglich gedacht und nicht für Desktop. Also man kann es auch ohne Probleme Desktop benutzen. In der Zwischenzeit wurde da auch viel Entwicklung drin. Also ich benutze seit 2009 als Desktop. Und da sind also Sachen wie schon Webserver, DNS-Server, NTP-Server, alles mögliche. Die sind alle schon fertig mit dabei. Ein Mail-Server und zwar mit sinnvollen Configs, schon fertigen Configs, wo auch viel beschrieben ist und zwar die meisten Use Cases sind da mit dabei. Also so kann man ganz einfach diese Sachen auch richtig verwenden. Ja, genau, dann kann man mal ein Beispiel machen, also zum Beispiel auch if-config. Wenn man das zum Beispiel, es gibt für Interface-Konfigurationen, egal für Ethernet, WLAN etc., Bridge, CARP, alles Mögliche, gibt es nur ein Tool. Und das ist ifconfig. Wenn man jetzt zum Beispiel ein WLAN-Netz mit WPA2 beitreten möchte, dann man muss erst das Interface noch angeben, zum Beispiel bei mir UATWN0. Dann kann man mit angeben, wie das Netz heißt, zum Beispiel OpenBSD. Und dann kann man mit WPA-Key, gibt man jetzt das Passwort an. Hallo Welt. Und jetzt betritt er das Netzwerk OpenBSD mit dem WPA-Key Hallo Welt. Und das ist halt, sowas ist einfach. Das ist einfach zu benutzen. Das ist ein Standard-Interface für alle Ethernets, also für alle Netzwerkkarten ist es immer gleich. Und das ist halt auch für Bridges etc., für CARP, für Tunnel, also für TAN-Interfaces etc. Dann, genau, vielleicht noch ein paar Config-Dateien. Also, PF ist also die hauseigene Firewall von OpenBSD. Es wurde eigentlich in den ganzen BSDs verwendet. Es wurde auch in der Zwischenzeit in Mac OS X importiert. Bloß halt in uralten Versionen. Und das sehen wir jetzt hier haben wir zum Beispiel eine Standard-Config. Dann die sind jetzt für Beispiele, es sind auch viele Beispiele drin, die auskommentiert sind. Das ist jetzt zum Beispiel, was wir hier haben, für Spam. Das ist eine fertige Config für ihren hauseigenen auch Spam-Daemon, die fertig ist, man braucht nur auskommentieren, dann läuft es. Da kann ich auch mal kurz zeigen, auf meinem OpenBSD-Server oder auf unserem OpenBSD-Server. Da habe ich es jetzt einfach hier auskommentiert und jetzt läuft da der Spam. Ein weiteres, die bauen gerade auch an einem eigenen Mail-Server, wer Sendmail, jeder, der schon mal Sendmail benutzt hat und konfigurieren wollte, der weiß ja, also das ist eine Katastrophe, das ist einfach nicht zumutbar. Und die bauen gerade einen eigenen Mail-Server und der heißt OpenSMTPD. Da brauche ich kein Sudo. Also derzeit noch Sendmail, weil das der einzige BSD-Lizenzierte ist. Und also die DJBs sind halt, ja, die widersprechen sich ein bisschen. DJB, die sagen auch teilweise, also DJB ist jetzt nicht gerade die Software, die ein Unixler erwartet. Ist ein bisschen was anderes. Deswegen kommt das halt auch nicht in Frage. Aber das ist jetzt schon ziemlich, das wird wahrscheinlich für 5.2 oder, also dieses Jahr oder nächstes Jahr wird es als Default, das SMTPD. Und so sieht zum Beispiel die Config aus jetzt vom Server. Ich sag accept, von wem, für wen und dann deliver einfach to mail die oder halt dahin und das war's. Mehr ist es jetzt nicht. Hier unten habe ich, ganz unten sind noch ein paar, weil Uni Ulm, so ein paar Sonderregeln. Und das ist hier mit Maps, ist es einfach nur, dass man halt im laufenden Betrieb noch ein paar E-Mail-Adressen hinzufügen kann. Aber das ist die komplette Config jetzt für einen Mail-Server, also für einen kompletten Mail-Server. Und also wirklich einfacher geht es eigentlich nicht. Oder bei mir lokal sieht es so aus für meine ausgehenden Mails. Ah, da habe ich noch ein paar. Ja. So. Also für lokal soll er es einfach nur in die M-Box reinhauen und sonst soll er halt über die Uni Ulm relayen. Und alle ihre die haben einige hauseigene Programme. Dadurch, dass die Philosophie ja ist, es soll ja alles sicher und so weiter sein und offen. Und sie gehen auch wenig Kompromisse ein. Also wenn es nicht passt, wenn sie es brauchen, schreiben sie es halt neu. Also sie haben schon ein bisschen das Not Invented Here-Syndrom. Und die haben auch einige Programme und Daemons geschrieben und alle sind von der Config in dieser Art aufgebaut. Ziemlich verbose und man kann halt das so hinschreiben. Ja, da gibt es also Massen. Da könnte man auch noch, da könnte man ganz viele Configs noch anschauen, aber ja. Also ein weiteres, was ich auch immer sehe, ist gute, also das ist jetzt im Zusammenhang mit dem Simplicity eigentlich schon gesagt, also schon eine gute, fertige Defaults, habe ich eigentlich gerade eben schon gesagt. Genau, und deswegen sind auch fertige Tools und so weiter im System. Also Dokumentation ist ganz wichtig. Also ohne Documentation, also wenn man keinen Manpage-Eintrag macht, wenn man was Neues, Feature oder irgendetwas schreibt und es gibt keinen Manpage-Eintrag, dann darfst du es eigentlich nicht committen. Also nur wenn du auch wirklich einen Manpage-Eintrag, Manpage dazu schreibst, dann kommt es ins System rein. Also in Manpage steht eigentlich alles. Die sind sehr umfassend und sehr gut geschrieben. Und da gibt es auch einen Developer, der geht über alle Manpage-Commits drüber und schaut, ob das also verständlich ist, wie das geschrieben ist, damit es einheitlich auch von den Mandoc, also von dem Rof-Tags sind, dass es konsistent ist, dass auch die richtige andere Tools teilweise referenziert werden und lauter so Sachen. Und damit haben wir eine sehr hohe Qualität an Online-Dokumentation, also online direkt mit auf dem System mit dabei. Und wenn etwas nicht drin steht, dann gibt es eine sehr umfassende FAQ im Web. Also das ist dann die hier die FAQ. Und da steht dann, also da haben wir zu allen Themen, also erstmal so ein bisschen Einführung. Also die haben auch immer diese FAQ, haben es immer auch angepasst auf ihren Motto. Also we ain't afraid of fixing bugs. Also beim Hitchhiker's Guide to the Galaxy hatten sie auch ziemlich coole Sachen da drin stehen. Mit Don't Forget Your Towel und alles Mögliche. Genau, und dann, also zu Netzwerk, wie man es überhaupt aufbaut, Keyboard, Allgemeines, System Management, X, also alles Multimedia. Und dann unten haben sie noch eine gute PF-User-Guide, also für die Firewall. Also da, also wenn man es nicht in Manpages findet, dann findet man es da. So, und dann noch ein wichtiger Punkt ist evolutionär und nicht revolutionär. Also das ist ganz wichtig. Es gibt also keine Features oder es darf nichts einfach komplett Neues reingebatzt werden. Sonst muss über eine lange Zeit geplant, designt werden und Schritt für Schritt reinkommen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Zyklus zusammen, wie das Ganze funktioniert, der Release-Zyklus, das sage ich gleich als nächsten Punkt. Und der Source-Tree ist eigentlich immer stable. Also wenn man es committet, man darf den Source-Tree eigentlich nie kaputt machen. Es passiert ganz selten, dass es dann doch passiert, also dass es doch kaputt ist, dass es nicht bauen lässt. Also wirklich selten. Wenn man das macht, dann kriegt man eigentlich einen riesen Anschiss. Also ich zum Beispiel und Matto und Michi ja auch, das sind auch noch zwei OpenBSD, also Matto, Michi ist ein halber OpenBSD-User. Also wir benutzen gar keinen Release, sondern wir benutzen Snapshots. Es kommt fast täglich ein Snapshot raus. Und auf dem läuft es. Also der hier läuft auf dem Snapshot von gestern Abend. Also auch das sind Beispiele R-Threads. Also es gibt ja Threading. Das bekannteste ist eigentlich Userland-Threads, die POSIX-Threads, U-Threads. Das war bisher in OpenBSD so, dass sie eigentlich keine Umsetzung im Kernel hatten. Also es war wirklich das alte, nur ein Prozess und dann im Userland wird sozusagen emuliert als Threads. Da gibt es dann verschiedene Vorgehensweisen, wie man das macht. N zu 1, 1 zu 1 und so weiter. Und OpenBSD hat sich als für 1 zu 1 entschieden. Das heißt, ein Userland-Thread ist auch ein Kernel-Thread. Und im Endeffekt gehen auch viele andere Projekte in die Richtung. Also sie haben erst anders implementiert und gehen Richtung 1 zu 1. Und das ist etwas, also es hat 2005 angefangen. 2005 war der erste Commit. Oder ja, also nicht direkt verlinkt, also nicht, es wurde nicht benutzt, aber der erste Commit. Und jetzt im Februar oder sowas wurde es zum ersten Mal sozusagen angeschaltet. Also 7 Jahre haben sie jetzt zum Beispiel jetzt daran gearbeitet. Also nicht einfach irgendetwas reinhauen, sondern wirklich Schritt für Schritt. Anderes ist, Beispiel ist PF. PF ist Packet Filter, also schon ein paar Mal erwähnt, das ist Firewall von OpenBSD, ist ja einfach zu konfigurieren, nicht so was Komisches wie IP-Tables. Auch, also allgemein eine bessere Firewall, hat so viel mehr. Die haben auch einen kompletten Unterbau. Also war ja prinzipiell so, es gab erst IPF, hieß es IPF, oder? Also es gab früher noch erstmal eine andere Firewall und dann hat einer auf einmal gesagt, ja okay, ihr dürft daran nichts patchen, nichts ändern. Und es kam natürlich nicht in Frage, also mussten sie die Firewall rausschmeißen. Also haben sie sich hingesetzt und schnell eine neue Firewall geschrieben. Und die ist halt ein bisschen gewachsen und dann haben sie sich irgendwann hingesetzt und gesagt, okay, wenn wir es jetzt von neu machen würden, wie würden wir das jetzt designen? Und das haben sie dann gemacht und umgesetzt und das hat jetzt auch, das weiß ich jetzt nicht wie viele Jahre, aber auch 5, 6 Jahre oder sowas. Also sie haben sie Schritt für Schritt das umgebaut und hat es besser gemacht. Und jetzt gibt es da auch nochmal wieder, machen sie wieder sowas, und zwar gibt es Alt-Q. Alt-Q ist da, um ein bisschen Quality of Service zu machen, damit man verschiedene Quality of Service und Load Balancing. Also Load Balancing ist das, dass man kontrolliert, wie viel Grad aus dem Link rauskommt und wie viel Grad raus übertragen wird. Und was habe ich gesagt? Quality of Service ist genau, dass man Pakete von dem Typ bevorzugt über andere Pakete. Also zum Beispiel CARP wird, also das ist das Redundancy-Protokoll, wird von Haus aus eh bevorzugt. Und da gab es mal so ein Forschungsprojekt sozusagen von einem Japaner, Alt-Q, und das wurde in OpenBSD implementiert. Die waren auch so die ersten, die es haben. Und jetzt bauen sie es aber um in ein einfaches, also es ist ziemlich komplex, aber ein viel einfaches Q-System. Und das planen sie gerade und die, also haben schon angefangen mit implementieren und sie denken so, das wird in 3 Jahren oder sowas vielleicht fertig sein. Also revolutionär und nicht evolutionär. So, also vieles liegt auch dran, also wie sie Release-Cycle machen. Es gibt alle 6 Monate wird plus 0,1 hochgezählt. Also wir haben jetzt 5.1 und das aktuelle Release ist 5.1. Als nächstes kommt 5.2 bis 5.9 hoch, dann 6.0, 6.1 und so weiter. Und es gibt seit 96 oder sowas, also das erste Release, nee, das zweite Release war nicht in diesem halben Jahr Zyklus, aber ab da war es jedes Mal 6 Monate. Gab es alle 6 Monate im Release-Zyklus. Ein neues Release. Und die versuchen da also verschiedene Probleme umzugehen. Also viele Projekte haben das Problem, dass sie einfach nicht zum Testen kommen. Ja, also sie wollen, sie bringen das raus, kommen nicht zum Testen, dann ist sozusagen die für die Userbase, also die am Anfang das benutzt, die sind sozusagen diese Testumgebung. Also das sieht man oft bei X, bei Ubuntu sieht man das ziemlich oft zum Beispiel. Und Microsoft. Genau, und das soll eigentlich nicht so sein. Und wenn umso mehr, dann müssen auch die ganzen Developer, die können sich nicht auf neue Features konzentrieren oder auf neuen Code, auf neue Sachen konzentrieren, sondern die müssen die ganze Zeit maintainen. Und es wird dann so eingeteilt, dass es gibt halt eine Weile, wird implementiert, dann wird spontan irgendwann mal ein paar Wochen vor dem nächsten Release einfach mal der Tree gelockt. Also man kann nicht mehr committen und man weiß auch nicht, wann das ist. Das zwingt sozusagen die Developer dazu, dass sie halt immer aufpassen, immer was, also kein Schrott committen, sondern und auch nicht faul sind, weil wenn sie das noch reinbringen wollen, dann müssen sie es ja machen, und statt zu slacken. Und danach wird halt getestet von allen. Also da kann man, da gibt es auch ein, jetzt habe ich ja, genau, da haben wir es ja. Ah, der teilt es jetzt auf zwei auf, das ist blöd. Okay, dann gehe ich kurz. So. Also nicht abschrecken, die haben irgendwie immer Comic Sans, ich weiß nicht, oder sowas. Also so sieht es oft aus. Also das Testing wird einfach umgangen und dann hat man halt schön Bugs und so weiter. Und bei ihnen sieht es dann so aus, in die Richtung. Das wird implementiert eine Weile lang. Dann, wie gesagt, kommt dann irgendwann mal die Logs. Also erstmal, es wird gelockt. Und dann müssen halt alle testen. Und das wird dann der Release Branch. Also die tun immer nur ein Version zurück, immer nur unterstützen. Aber die implementieren da nichts Neues, sondern wenn einfach nur eine sicherheitskritische Lücke oder irgendetwas ein Problem gibt, dann mögen sie das halt in den Branch rein. Und damit werden halt auch die Developer werden halt dazu motiviert, das ganze Zeug richtig zu machen, gescheit, sich Gedanken zu machen, keinen Schrott zu committen, und aber auch zu testen und das Ganze robust zu machen. Und das, also, ja, er hat ja den Vortrag, kann man sich mal anschauen, wo steht es jetzt hier? Also das sind so die Ziele. Also man will am meisten testen können, am meisten durchsetzen, am meisten Tester, wenig Zeit und testen und so, das ist ja jetzt eher schmerzhaft, das macht nicht so Spaß, soll wenigstens schmerzhaft sein. Dann, also letzter Punkt, Hackathons. Ich meine auch, das ist von OpenBSD sozusagen erfunden worden und die waren die Ersten, die sowas gehostet haben. Also Hackathons sind dann also Veranstaltungen, Events, wo sich die alle Developer treffen für eine Woche, je nachdem, wenn bei einem großen Hackathon ist, für eine Woche, bei den kleinen nur übers Wochenende oder so, und dann sich zusammensetzen und dann zusammen coden, diskutieren. Und in diesen Hackathons kommt der meiste Output raus. Also es ist einfach ein Unterschied, wenn die Leute direkt zusammensitzen, darüber diskutieren, darüber reden können, als wenn sie jetzt überall über die Welt zerstreut sitzen und dann über E-Mails und so weiter sie kommunizieren. Und damit baut man auch die, also lernt man sich kennen und baut auch Freundschaften auf. Und die haben einmal im Jahr ein großes Hackathon, wo sich eigentlich so gut wie alle Developer treffen. Das ist dann in Kanada. Und dann haben sie auch über das Jahr verschiedene kleine, also zum Beispiel Network Hackathon, also für die ganzen Netzwerk-Hacker. Und die hatten jetzt auch dieses Jahr ein R-Threads, weil es ja ganz neu ist, da implementieren sie gerade noch weiter Hackathon. Und da kommt immer halt richtig guter Output raus. Da gibt es jetzt noch einen netten Vortrag vom Henning Brauer. Der Henning Brauer ist auch schon, glaube ich, ziemlich lange, seit 2002, 2003, keine Ahnung, Developer bei OpenBSD. Und der macht ganz viel im Netzwerk-Stack und hauptsächlich PF für die Firewall. Und er hat auch mal einen Vortrag gehalten, wie man es richtig macht. Also das ist ziemlich C-lastig, also wie man C ein bisschen richtig programmiert. Also ein bisschen mit Signal Handlers und solche Sachen. Das lohnt sich da mal reinzuschauen. Für Leute, die ein bisschen programmieren und auch C programmieren, ist das echt interessant. Also was für Projekte sind jetzt noch so ein bisschen daraus entsprungen aus OpenBSD? Also das bekannteste ist natürlich OpenSSH. genau, das benutzt ja jeder von uns. Es ist eigentlich der quasi Standard für die SSH-Implementierung und jeder vertraut eigentlich, dass es sicher ist. Die haben auch bei solchen Projekten haben sie auch eine andere Vorgehensweise als viele andere Projekte. Und zwar, was sie machen, sie bauen die eigene Version für OpenBSD. Also die ist angepasst für OpenBSD, weil portabler Code macht das Ganze komplexer, man hat viele if-devs drin und das macht es halt schwieriger, einmal zu maintainen, was Neues daraus zu machen, neue Features noch, um damit es überhaupt sicher zu programmieren und auch sehr buglastig. Und da gibt es so ein eigenes Team, die machen nur die portable Version von OpenSSH und da gibt es ein anderes Team, die bauen eine nativen Version von OpenSSH. Und das sieht man auch in ganz vielen Projekten von denen. Also nicht nur OpenSSH, aber das ist halt das Flaggschiff-Projekt noch. Dann für die ganzen Routing-Protokolle gibt es natürlich auch hauseigene Implementierungen. Und die werden halt alle in dem gleichen Stil also konfiguriert. Also in dieser ziemlich verbal Syntax, ziemlich einfach und ist auch sehr gut in den Man-Pages dokumentiert. Genau, NTP auch, also was die viele NTP, die sind nicht so einfach aufzusetzen und OpenNTP funktioniert einfach. Also das läuft eh schon mäßig, da braucht man nichts machen, es funktioniert einfach. OpenSMTPD, das habe ich gerade schon gezeigt, die Config-Datei, ist ein Mail-Server, soll jetzt auch mal Sendmail ablösen und der ist sehr vielversprechend. Der Code ist auch sehr gut und elegant geschrieben, also ist echt sehr schön, es ist ein Asynchron. Aber alles in C natürlich. Ein weiteres sehr cooles Projekt ist SpamD. Die haben einen eigenen Spam-Daemon, der auf Graylisting funktioniert. Auch sehr einfach zu benutzen, sehr mit PF. PF, Softrate. Also wer schon mal RAID, Cuttle oder RAID sowas benutzt hat, der weiß, wie schrecklich das ist. Softrate ist echt eine schöne Implementierung von RAID und kann auch Krypto. So. Wie sieht es jetzt mit Dritt, also nicht von eigener Software und Base-System aus, sondern von Third-Party-Software? Die haben also auch ein Port-Tree, ähnlich wie von FreeBSD auf FreeBSD aufbauend. Also es gibt zwei Wege, es zu machen. Einmal Packages, das sind die fertig kompilierten, wie man es meistens eh kennt, auch von den meisten anderen Package-Systemen. Und Ports. Ports ist dann sozusagen, das wird dann kompiliert. Aber da gibt es dann fertige Makefiles, die das dann für einen kompilieren. Also da kann man zum Beispiel auch dann in dem Port-Tree suchen, zum Beispiel wollen VLC, da wird es wahrscheinlich ziemlich viel kommen. Nee. Okay, dann gehen wir und da gibt es jetzt halt hier Makefiles, die sich das alles reinholen, welche Dependencies er haben will, welche Flags und dann wird halt noch die Hauptmagic, MakeMagic ist zentral und das ist der gleiche Code, der jedes Mal ausgeführt wird. Und dann braucht man eigentlich nur Make Install schreiben, dann holt er sich das Ganze und baut sich das. Das kennt man auch so ein bisschen, also Gentoo hat es ja auch, glaube ich, übernommen, sowas in der Art, in die Richtung. Ja, das kommt eigentlich ursprünglich von FreeBSD. Okay. Also genau, also Port-Tree, das ist einfach, also das sind die ganzen, alle Drittanwender, also Third-Party, nicht Drittanwender, Third-Party-Packages, die man zusätzlich nur installieren kann, die nicht im Base drin sind, also Firefox, Thunderbird, VLC, mPlayer etc., die will man ja auch irgendwie installieren. Und die kann man halt dann auch bauen von selber, also. Und da gibt es halt, damit man nicht das alles von selber runterladen muss, Makefile machen muss, also Makefile ausführen, das ganze Zeug patchen, weil meistens funktioniert das ja nicht einfach so, dann muss man was im Code ändern. Dann gibt es da ein Ports-Team, ein eigenes Team, was dafür zuständig ist und die portieren halt die ganze Software, machen die fertigen Makefiles, machen die fertigen Packages und dann gibt es halt hier ein File-Tree, da kann man jetzt mal ein Tree machen. Da gehen wir mal ein bisschen runter. Da Genau, das sind die ganzen Pakete und alle haben dann ihre Patches, ihre Makefile. Hier sehen wir es auch wieder, Patches, Makefile. Und da braucht man dann einfach nur Make eintippen. Was Make macht, der holt sich die Quellen von entsprechenden Server, vom offiziellen Server und baut das Ganze mit fertigen Makefiles, wenn man sich nicht drum kümmern muss. Und genau, aber was man eigentlich benutzen soll, was eigentlich gewollt ist, was man benutzen soll, sind fertig kompilierte Packages schon. Und das geht dann über das Packages-System. Und zwar gibt es da eigentlich hauptsächlich drei Utils, also drei Programme. Das sieht man auch, also mit das ist Package Add, Package Delete und Package Info. Mit Package Info kann man jetzt nach suchen, was für Packages gibt es denn zum Beispiel mit dem Namen VLC oder genau, also
ist das so eine Konvention unter OpenBSD?
Nö, nicht wirklich. Das sind ein paar, gibt es ein paar Tools, die das halt machen. Also das ist einfach nur ein Wrapper, das Package, und wie man halt sieht, bla bla bla, schaut einfach hier und ruft es dann einfach entsprechend auf mit Unterstrich. Mir gefällt es lieber mit Leerzeichen. Finde es irgendwie eleganter. Genau, und das sieht man dann auch, ob es zum Beispiel schon installiert ist. Man kann auch mit einfach so Package Info schauen, was denn so alles schon installiert ist. Das ist bei mir jetzt einiges. Ja. Man kann auch mit -d kann man sich die Description anschauen. Was ist denn das jetzt überhaupt? Man kann. Ja. Nee, also die Base-Systeme sind komplett unabhängig davon. Die, ja. Das sind nur die, die man zusätzlich installiert. Man kann auch sowas sagen wie -embers, glaube ich, das sind nur die, die man wirklich von per Hand installiert hat. Und dann gibt es noch ein anderes Flag, das weiß ich nicht mehr, der sagt, die reingezogen wurden, die man nicht per Hand gemacht hat. Und man kann es auch zum Beispiel, was gibt es da? Man kann zum Beispiel jetzt minus R machen, geht ja plus 2, minus mal so, minus groß R, und sagt ja alles, wer braucht denn jetzt alles dieses Package? Und minus S, dann kann man ja auch zumal anzeigen, wie groß wird es denn circa sein. So, mit Add kann man das Ganze adden. Welches Programm haben wir vorhin gesagt? Nee, Herr. Kennt irgendjemand gerade ein kleines Programm, was man installieren könnte? Nee. SL habe ich drauf, aber das kann ich ja mal delöschen, oder? Ja, habe ich drauf. Ja, wie bricht man das ab? Okay. Package Delete. Genau, sudo und sowas, alles natürlich standardmäßig drauf, das ist ein komplettes System, es braucht mehr. Ich meine schon sudo, aber ja.
Soll man als Bin-User arbeiten oder sowas?
Bin-User?
Ja, ich habe gerade gefragt, ob man als User bin arbeiten soll, weil ich heute eben in Minix zufällig gesehen habe, dass die das empfehlen. Scheint aber nicht zu funktionieren. Also
was ist bin-User?
Ja, der Benutzer heißt bin. Also der heißt
Benutzer oder als Manager oder Admin.
Ja, sowas. Also der ist irgendwie für Binaries wohl zuständig oder so.
Es gibt ja so andere Benutzer, die jetzt nicht rothalsig und auch nicht normale Benutzer sind, sondern die eigentlich mehr dafür da sind, um irgendwelche Dateien zu besitzen.
So. Nö, sowas in die Richtung gar nichts. Nee. Was man vielleicht noch sagen kann, das hätte ich vielleicht bei Sicherheit noch sagen sollen, ganz wichtig eigentlich, Da sind die auch ganz vorne mit dabei und sagen, alle sollen das machen. Und zwar Privilege Separation. Und zwar in Form machen die das mit Change Root. Also die, ihre ganzen Demons machen alle in Change Root. Also alle, die vorhin auch gezeigt haben. Sodass nur der Teil, der wirklich notwendig als Root läuft und als andere überhaupt keine Rechte und nirgendwo zugreifen kann. Also wenn es kompromittiert wird, dann passiert im Endeffekt gar nichts. Und die haben auch zum Beispiel auch in dem Vortrag von dem Henning Brauer, was ich vorhin mit dem C-Code verlinkt habe, der sagt auch, wie man das so ein bisschen machen soll.
Ja, das ist jetzt eben dann die Idee, dass man eben Pakete nicht als Footboats, sondern oder Ports nicht als Footboats, sondern eben als User, der vielleicht Package heißt und dann den nur als Root installiert.
Okay.
Also das ist so die Idee, die da dahinter steckt.
Ja.
So zu machen.
Ja, das habe ich jetzt so nie gesehen, aber keine Ahnung. Also ich glaube, man macht das dann schon eher mit sudo. Es soll ja eigentlich auch nicht, also mit sudo gibt man meistens nur die Person, ein Admin oder sowas, die Rechte, was zu installieren. Und es soll eigentlich meistens auch nicht einfach jeder was installieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Mac oder sowas was installiert, dann muss ja auch dein Admin-Passwort und so weiter eingeben. Also, ja. Genau, und wie wenn man was hinzufügen will, also ich benutze immer noch einen V, es gibt mehrere V für Verbis. Ah, W3M war es, ja. Genau, können wir mal schauen. Genau, W3M, da gibt's, findet ihr verschiedene, ein japanisches mit japanischem Zeichenpaket und das normale und so, dass man noch Images anzeigen kann. Wenn wir es installieren wollen, dann gibt es also V, der zeigt ein bisschen mehr Angaben drüber, was er macht. Da gibt es auch noch mehrere Vs, irgendwann mal zeigt er einfach alles an. Da gibt es noch ein I für Interactive, also wenn es eine Auswahl gibt, dann dass man auswählen kann, dass es nicht einfach abbricht oder irgendetwas auswählt. Und was ich dann immer noch mache, ist ein N und N ist Leerlauf. Dann kann man sich mal, da braucht man natürlich noch ein Package. Genau, und jetzt haben wir zum Beispiel eine Auswahl, wollen wir es mit Image oder ohne Image installieren? Machen wir ohne. Dann zieht er sich die ganzen Abhängigkeiten rein. Hier ist es jetzt nur eine Abhängigkeit und installiert es. Aber es ist in Wirklichkeit nicht installiert worden, weil es ist ja nur ein Test. Wenn ich es jetzt wirklich installieren will, dann mache ich das N weg und muss noch ein Sudo machen. Und dann hat es installiert. Ja, und dann W3M muss man umgesetzt. Ich weiß nicht, wie man das verwendet, aber kommt halt eine Usage jetzt. Aber es installiert jetzt.
Kannst du als Vergleich zeigen, wie du den Port baust von W3M?
Ja. Okay. Also was man auch machen kann, man kann minus groß P machen und dann zeigt er an, wo im Portstree welcher Pfad ist. Also ist es unter www.w3m. So. Genau, und dann gibt's, es gibt immer noch so Flavors. Flavors, die haben halt meistens andere Compile-Flags noch. In dem Fall, dass er noch mit Image reinkompiliert oder mit Japanese-Zeichenunterstützung reinkompiliert. So, einfach nur sudo make holt es sich das Ganze.
Hast du da für jedes mögliche Paket so ein Verzeichnis?
Für jedes mögliche Paket hat es so ein Verzeichnis. Egal, ob es installiert ist. Aber das ist nicht standardmäßig drauf. Ja, also den Poststream so muss man selber noch sich nachholen. Also den muss man sich erst per CVS normalerweise ziehen. Genau, jetzt funktioniert es halt eine Weile. Vielleicht hätte ich da SL nehmen sollen. Das ist ja ein bisschen schneller und kleiner gewesen. Aber Gegov, ja, der macht es. Ah, stimmt, da muss wahrscheinlich erst noch Gegov holen. Ja. Wie lange dauert Gegov? Ja, ist immer noch bei Gegov. Ja, gut. Jetzt holt er W3M, genau. Genau, die gibt es fertig. Das war das, was sie mit dem PKG, Add und so weiter gezeigt hat. Das soll man eigentlich auch verwenden. Man soll es eigentlich nicht selber bauen.
Baue, weil das zum Beispiel nicht als Binärpaket vorliegt und es hat jetzt 12 Abhängigkeiten, kann ich dann irgendwie dem System sagen, er soll die alle als Binärpakete installieren, wenn möglich, und nur die bauen, die es eben nicht als Binärpakete gibt?
Also wenn du jetzt direkt auf das Projekt gehst, du lädst dir den Source runter und irgendein Verzeichnis und dann, oder wie meinst du?
Ja, zum Beispiel. Oder auch wenn das schon in dem Quellpaketebaum drin ist?
Ja gut, wenn es im Quellpaketebaum drin ist, nee, also du musst dann davor schon installieren. Also ich glaube nicht, dass es geht, dass ihm sagen kann, dass er alle anderen Pakete binär reinziehen soll und dass es den Rest bauen soll.
Schade.
Das geht nicht, soweit ich weiß. Also wenn er baut, dann baut er. Also wenn nicht, dann baut er nicht. Eins von beiden, aber nicht keine Mischung. Gut, und wenn man es jetzt noch haben will, dann machen wir noch Make ins, muss man noch installieren. Hätte ich auch gleich machen können. Gut, und jetzt ist es da. Und dann haben wir es W3M. Also. Wie mit groß Q, oder? Okay. Und dann kann man noch sudo make clean machen, dann noch die, dass er das Ganze kompliziert und depends auch noch, dass er den Ganzen die noch reingezogen hat. Auch noch.
Danach
ist dann das Source wie vor. Genau. Ja. Das ist alles wie vor. Kann auch mal in Patches reinschauen. Da macht er zum Beispiel. Genau, also das ist dann alles im gleichen Paketmanagement drin. Also ich kann jetzt einfach das jetzt ganz normal über das Packages-System, nicht über das Ports-System, ich kann es einfach löschen. Es ist wieder weg. Genau. Genau. Dann gibt es noch. Also das ist immer noch unter konstanter Entwicklung. Also es ändert sich, also nicht von der Benutzung her, aber wird gerade ziemlich viel daran gearbeitet, an diesem Package-System. Also an Packages, nicht an Ports. Und da gibt es auch, ist relativ neu, ich weiß nicht, letztes Jahr, vor 2 Jahren kam das, und zwar minus U. Und zwar, wenn man updated oder upgraded sein System, dann macht man einfach Package add minus U und dann updatet er alle, also Pakete automatisch. So, wer benutzt denn alles OpenBSD? Ich. Wo ist das User? Hier. Also wir haben da verschiedene Regierungen benutzen das. Research. Adobe benutzt es, Yahoo benutzt es anscheinend auch. Haben wir ganz viele. Und auch einige ISPs. Also es ist eigentlich, glänzt OpenBSD hauptsächlich eigentlich doch im Router oder Firewall oder Serverbereich. Und gerade wird es von vielen ISPs auch benutzt. Also schon einige. Weil es halt auch robust ist, es ist einfach zu verwenden. Man muss sich nicht mit dem ganzen Cisco-Config 500, 600 Seiten Manuals, 1000 Seiten Manuals rumschlagen. Es ist standardisiert, es ist offen und es ist eigentlich schon ziemlich fertig konfiguriert für viele Anwendungen. Man muss gar nicht mehr so viel dran rumschrauben. So, wie fängt man jetzt eigentlich damit an, wenn man sich das mal anschauen will?
Ja. Kleine Anekdote zu den BSD-Benutzer, die Webseite von der Linux User Group Ulm sind auf einem BSD-System gehostet. Können wir aber nichts dafür. Es ist einfach die Firma Extension D. Aber ich weiß nicht, ob es OpenBSD oder FreeBSD ist. Aber der macht schon immer BSD. Hat aber die Linux User Group mitgegründet.
Ja, hängt ja alles zusammen, also. Eigentlich soll es da ja keine Feindschaft geben, sondern eigentlich, wenn wir zusammenarbeiten. Ja. Also genau, also in die FAQ, da habe ich ja schon vorhin reingezeigt. Also da stehen auch alle möglichen Infos, wie man es installiert und was man ein bisschen beachten soll. Und dann gibt es auch für die lokalen Manpages, gibt es auch ein Webinterface, also kann man auch im Web nachschauen. Es gibt so eine Art Blog, der betrieben wird, der wurde aber in der Zwischenzeit eigentlich von der offiziellen Seite wird er nicht mehr verlinkt, aber da kommt immer noch Zeug und da gibt es auch ziemlich viele interessante Artikel, auch von Developern selber, vor allem auch von Hackathons. Wenn sie einen Hackathon haben, dann schreiben sie auch oft Berichte in Artikel, was sie haben sie an diesem Hackathon gemacht, vor welchen Problemen standen sie, wie war es, wie war die Erfahrung. Teilweise auch ein bisschen so Tutorials, wie sie Zeug, wie man was konfigurieren kann, wie man was macht. Dann, die haben, also die sind auch auf einigen Konferenzen, vor allem auf BSD-Cans und BSD-Cons in der Zwischenzeit. Und da tun sie eigentlich ihre ganzen Präsentationen auf diese Seite eigentlich verlinken. Also das ist openbsd.org/papers und da gibt es alles Mögliche. Und da waren also es ist echt interessant, da lohnt es sich auch mal reinzuschauen. So, Mailinglisten. Ich persönlich bin eigentlich nur auf der Source Changes Mailingliste. Das heißt also, für jeden Commit, der reinkommt, da wird die Commit-Message, wird an diese E-Mail, also an die Liste geschickt. Aber ich war mal auf den Newbies, ich glaube, das ist alles at openbsd.org, da bin ich nicht ganz sicher. Newbies, da sind also die Einsteiger, können da Fragen stellen. Die am meisten verwendete Liste, soweit ich weiß, wo am meisten drüber geht, ist die MISC. Da ist alles Mögliche, da kommen auch die ganzen Announcements und so weiter. Es gibt noch mehr Listen, aber das sind, denke ich, die wichtigsten. Über Tech sind nochmal ein bisschen die technischen Sachen. Über www kommt das Ganze, was Webseite angeht. Und das Zeug und über Ports halt für die Third-Party-Software. Man kann auch auf hier auf openbsd.org, da gibt es dann hier Mailinglisten, gibt es halt hier auch, wie man sich verhalten soll. Und hier wird es kurz, ja, genau, wo ist es jetzt? Wo steht es jetzt? Ah, hier genau. Und dann kann man sich, man kann auch das Ganze, das ist Major Domo, man kann sich auch im Web anmelden und dann macht man einen Count und kann man sich auch da subscriben. Und hier kann man auch sehen, was für Mailinglisten es teilweise gibt. Und da ist jetzt die Newbies nicht drauf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die gibt. Also die gibt es eigentlich schon. Da ist, glaube ich, nicht auf allen was los. Also wenn man auch hier sieht, SGI, Mac, 88K und so weiter. Also OpenBSD läuft auch auf eigenen Plattformen. Auf der WEX, glaube ich auch, ja. Hier auf denen, also wir haben Alpha, AMD, ARM, alles mögliche. Also es lief auf jeden Fall, glaube ich, mal auf der WEX. Ich glaube, das ist aber nicht mehr, derzeit wird es nicht mehr maintained. Ah doch, hier guck, WEX. Ja, WEX gibt es auch. So, ach genau, dann habe ich noch kurz aufgeschrieben, wie man sich das installieren kann, aber das kann ich eigentlich prinzipiell zeigen. Also, als erstes mal geht auf die Seite und man geht jetzt auf Getting Releases Links. Dann sucht man sich hier einen Server aus, am besten einen in Deutschland, nehmen wir jetzt zum Beispiel die ByteMine. Wenn man das aktuelle Release haben will, das aktuelle ist 5.1, da sieht man, das letzte wird noch maintained, das kann man sich auch noch holen. Wenn man auf Snapshots geht, wie wir, also prinzipiell Current folgt, dann geht man hier auf Snapshots, aber hier mal 5.1. Kann man hier aussuchen, welche Hardware-Plattform man will, zum Beispiel i386 für 32-Bit Intel AMD-Prozessoren für die ganz normalen. Und dann holt man sich dann hier die, wo ist sie denn? Die install51.iso. Install51.iso. Die brennt man dann auf eine CD und bootet die. Jetzt probieren wir das Ganze mal in einer virtuellen Maschine. Ja, aber da hast du die ganzen Packages und so weiter, die ganzen Sets und so sind da, glaube ich, nicht dabei. Die musst du dann extern noch holen. Bei den Installs sind die alle dabei. Deswegen würde ich das empfehlen. Ja. So. Gut. Nee. Also der zeigt nur die, was im letzten verändert wurde, an ein Skript. Und das benutze ich ziemlich häufig, das ist echt ziemlich praktisch. Also jetzt zeigt er hier, es wurde gerade die Install 5.1 ISO als letztes da reingehauen, also zeigt er die an. Dann kann man sagen, das soll die letzten zwei neuen anzeigen und so weiter. So. So, dann machen wir uns mal ein Ups. Machen wir uns da mal ein Image. Haben wir jetzt ein 977 Megabyte. Gut, und jetzt müssen wir das hier ausführen. Ich kann die QEMU-Commands nie auswendig. So, das müsste eigentlich passen. Genau, dann probieren wir das mal. Gut. Also die Boot-Message sieht auch ein bisschen anders aus, das ist ein bisschen informativer und besser als bei Linux. Man sieht halt genau, welche Hardware drin ist. Also erst geht die ganze Hardware durch. Ist auch sehr praktisch, wenn man Live-USB-Stick hat, einen Mediamarkt oder sowas ist. Steckt man den USB-Stick rein, bootet schnell den Stick, dann sieht man, was für Hardware wirklich da drin ist in dieser Kiste. Gut, jetzt... Ich komme mal für Install, Upgrade oder Shell. In der Shell kommt man halt eine normale Shell rein, dann kann man noch ein paar Sachen machen. Also wenn man ein bisschen komplexere Setups hat oder wenn man was maintain will, kann man da rein für Upgrade. Wenn man zum Beispiel wie wir Snapshots benutzt, dann wird man das verwenden. Aber wir wollen es mal installieren. So, man kann auch, jetzt steht dran, man kann die ganze immer, wenn man ein Ausrufezeichen kommt, dann kann man zu der Shell. Und wenn man dann rausgeht, dann ist man wieder bei Installationsprogramm. Wir wollen ein deutsches Layout. Ja, nennen wir es einfach mal Foo. Also es kommen einfach ein paar einfache Fragen. Für Hostname Foo. Welche Interfaces, ob ihr jetzt schauen soll, jetzt versucht ihr, sich was zu holen. Und wieso hat er jetzt da was geholt? Der ist nicht angekommen. Ah, läuft im QEMU. Okay, gut. Ja. Also macht so, sie können das Netzwerk. Ne, wir wollen da nichts konfigurieren. Wir wollen nichts Manuelles machen. Passwort. Wollen wir SSH starten? Ja. Wollen wir NTPD starten? Ja. Wir wollen keinen X-Server. OpenNTPD, ihr eigener. Also der läuft jetzt einfach. Also das ist jetzt ohne Probleme. Hm? Also pool.ntp. Ja, ich weiß nicht, ob ein OpenBSD drin steckt. Ich glaube nur pool.ntp. Aber. Okay, ich weiß es nicht. Genau, also es sind ein paar einfache Fragen. Jetzt wollen wir noch einen User anlegen. Nee, machen wir jetzt nicht, lassen wir einfach root. Wir sind Europa, Berlin, ja. So, welche Disk, jetzt tun wir die Disk formatieren. Nehmen wir die BD0. Jetzt nehmen wir, wollen die ganze. Ja, das so heißt jetzt, also genau, das wäre ja auch interessant. Die Devices werden nicht standardmäßig ETH0, ETH1 und so weiter benannt, oder so wird es, glaube ich, bei Linux genannt, ja, ob das Ethernet ist, WLAN0. Genau, ETH ist dann Ethernet-Netzwerkkarte und die WLAN heißen alle WLAN0, WLAN1, WLAN2 etc. Bei OpenBSD wird es so gemacht, dass alle Netzwerk-Devices werden nach dem, sozusagen nach dem Treiber benannt, also was für ein Typ die sind. Also zum Beispiel ist bei mir, ich habe EM0, also kann ich jetzt einfach nachschauen, man EM, und da haben wir jetzt den Treiber mit allen möglichen Informationen. Also es wird immer nach dem Typ benannt. Und WD0 ist dann, sind halt hier keine Dingsbums, sondern AT, glaub. Ja. Ich glaube, wir wollen das Ganze nehmen. Ja, wir nehmen einfach das vorgeschlagene Layout. Brauchen wir auch nichts machen. So, dann jetzt geht es daran, also es hat es fertig formatiert. Jetzt wollen wir die ganzen Packages und die Sets installieren. Sind auf der CD. Gut, und jetzt wollen wir kein X. Genau. Und den Rest wollen wir mal. Soll das mal installieren. BSD.rd ist der RAM des Kernel, das heißt, der ist eigentlich einmal, was da läuft, ist prinzipiell dieser RAM des Kernel, mit dem kann man einfach mal booten und ja, wenn ein Problem ist, dann einfach den reinbooten, die Shell rein und dann das Problem fixen. Genau, ein .mp wäre Multiprocessor, ja. So, ja gut. Hätte ich vielleicht doch ein paar wenige installieren sollen. Aber ich glaube, Base ist das Größte.
Wie sieht das eigentlich mit einem Desktop aus?
Mein Desktop?
Ja.
Wie meinst du?
Ich habe vorhin war ja genannt X-Windows Server. Heißt es, dass man sogar die Linux-Oberfläche drauf spielen kann?
Also, erstmal, es gibt keine Linux-Oberfläche.
Ja, die GNOME und KDE.
Ja, also. Es läuft ein normaler X-Server ganz normal und da kannst du eigentlich prinzipiell auch jedes andere Window-Manager draufhauen. Also GNOME, KDE, XFCE, Awesome, etc.
Hat?
DWM, CWM.
Hat OpenBSD eine eigene?
Sie haben drei Window-Managers direkt im Base drin. Einmal FVWM, das ist so ein uraltes Ding. Weiß ich nicht. Und, aber die haben auch ganz nette, ich glaube, fertige Patches und Configs dafür, aber ich finde es komisch. Da haben sie TWM, das ist ein Tiling Window Manager. Den kenne ich jetzt nicht so wirklich, ich glaube, der ist nicht so toll. Und CWM, das ist das, was ich jetzt hier benutze. Das ist ursprünglich von monkey.org. Die Monkeys, die sind eigentlich ziemlich, die machen ziemlich coole Sachen. Das sollte mal drauf schauen. Also zum Beispiel hier. Der Duck Song und so, der ist auch bei Monkey, der ist auch ziemlich bekannt. Und es wurde von einem da geschrieben, von Marius. Und das wurde dann importiert und ein bisschen gepatcht. Und das ist das, was ich hier verwende. Aber man kann natürlich auch GNOME und alles verwenden. Also, wenn man will. So. Das abgekackt ist. Ja. Glib Error. Na gut. Vielleicht bin ich jetzt gerade auf einen R-Thread-Bug gestoßen. Das kann natürlich sein. Weil das ist jetzt natürlich, das ist noch ein Keim-Release drin, das ist ein Kernel drin, da gibt es dann immer wieder doch noch ein paar Bugs bei manchen Samen. Okay. Aber prinzipiell wäre es dann fertig gewesen. Also es gibt keinen grafischen Installer. Grafischer Installer wäre viel zu kompliziert, viel zu komplex, viel zu Code, viel zu bloatig. So ist es viel einfacher. Du hast ein paar einfache Fragen, drückst ein paar Mal Enter, gibst einen Namen ein, ein Passwort und prinzipiell war es das. Und danach läuft es mit X und mit allem. Also wenn man natürlich einen Window-Manager wie GNOME will, das muss man sich danach noch installieren. Und dann läuft halt alles fertig aus der Box. Ja, okay, jetzt muss man das wahrscheinlich. Hm? Ich glaube, du kannst einen Quid schicken oder sowas. Ja, mach mal einfach. Genau. Und was man natürlich auch machen muss, damit man die Packages installieren kann, muss man erstmal angeben, von welchem Server sich das holen muss. Und es muss in die Package Path rein. Also bei mir sieht die zum Beispiel so aus. Ich habe jetzt von einem französischen Server derzeit mit dem entsprechenden Pfad. So, und dann noch ein paar Manpages, die sie anbieten am Anfang. Die ganzen Intros, da werden halt die ganzen Sections halt eingeleitet von den Manpages. Afterboot, das sind so ein paar, so eine Liste, die man abhaken kann, was man so machen muss nach dem Booten. Und halt die ganzen Package-Tools. So. Also, genau. Das war's von meiner Seite. Gibt es dann da irgendwie noch Fragen dazu? Zombies, also Prozesszombies.
Genau. Ja. Gibt es diese hier auch oder funktioniert das Prinzip so, dass es keine entstehen können?
Nee, also Zombies, die können auch trotzdem entstehen. Also ja, also die können einfach entstehen. Zum Beispiel Tmux macht irgendetwas Komisches, dass der einen Zombie macht. Ich verstehe einfach nicht, wieso. Ich kann mal ein Proof of Concept machen hier. Dann muss ich aber erstmal alles hier schließen. Also jetzt haben wir Tmux, haben wir jetzt nichts mehr laufen, also keinen Server. Und wenn wir jetzt zum ersten Mal Tmux aufrufen, dann okay, da war doch immer mal ein Zombie. Vielleicht ist es jetzt neu weg. Das könnte natürlich auch sein, nur beim Alle, obwohl das wäre ja ein bisschen komisch. Ah doch, hier haben wir einen Zombie, da ist er ja. Da haben wir einen Zombie, wie es heute in den Styles nicht angezeigt. So? So? Einfach so?
Was ist denn der Vater von dem Zombie?
Wie finde ich das raus? Wahrscheinlich der Server hier, schätze ich mal. Nee, sowas gibt's nicht. Ja. Auf jeden Fall, da haben wir jetzt den Zombie. Und wenn ich jetzt aber detache und wieder attache, dann ist er weg. Deswegen tue ich jedes Mal, wenn ich zuerst mal Tmux starte, erstmal detachen, wieder attachen. Sollte ich vielleicht mal einen Bug-Report schicken? Weiß nicht, aber ich weiß keine Ahnung, woran das liegt. Also Zombies gibt es auch. Das Scheduling ist noch das alte. Also nicht wie Linux hat ja seit ein paar Jahren auf diese RB, die Red Black Trees umgestellt. Da gibt es schon die erste Versuche in die Richtung auch was zu machen. Das ist halt nicht alles ganz trivial. Aber das ist eigentlich geplant. Ja? Zombies kann man eigentlich immer killen, ja, ja. Also ich habe ihn jetzt da nicht gekillt, der hat ihn irgendwie selber jetzt aufgeräumt.
Der Zombies-Killer macht da gar keinen Sinn, weil es ist eh nur eine einmalige Prozesstabelle.
Ja.
Also zur Erklärung, was ein Zombie eigentlich ist. Ein Zombie ist ein Prozess, der an sich beendet ist und eigentlich nur noch darauf wartet, dass sein Vaterprozess weit aufruft oder den Exit-Status übernimmt von ihm. Und wenn der Vaterprozess nicht mehr existiert, ist das kein Problem, weil dann erbt der Init-Prozess. Aber wenn der noch existiert, aber halt nicht weit aufruft, dann bleibt der halt in der Prozesstabelle drin. Und naja, den Prozess, den Zombie selber zu killen, geht halt nicht, weil der ist eigentlich schon weg, aber ist noch in der Tabelle drin, weil er halt seinen Exit-Status noch nicht losgeworden ist. Also eigentlich müssten wir den Vater von dem Zombie killen, damit jemand anders, der verantwortungsvoller mit den Kindern umgeht, das dann übernimmt. Ne? Aber an sich, wenn es jetzt nicht überhand nimmt und tausende Zombies in die Prozesstabelle füllt, dass da irgendwas überläuft oder so, dann kann man auf die auch einfach ignorieren. Ja.
Das ist eigentlich mehr ein Programmierfehler als Systemproblem.
Ja, und zwar ein Programmierfehler im Vaterprozess. Ja. Ich meine, meistens ist es irgendwie, also wenn es eine Shell ist, die wird das hoffentlich vernünftig machen. Und ansonsten ist es halt sowas wie, Temux ruft irgendeinen Temux auf und der Temux mag halt nicht so richtig. Ja.
Also es ist auch der einzige, wo ich es bisher getroffen habe, eigentlich ein Zombie. Sonst noch welche Fragen? Ja?
Ich habe eine Frage zu den Versionsnummern. Du hast vorhin erwähnt, dass die Versionsnummern bei jedem Release um 0,1 erhöht werden.
Ja.
Und es ist ja häufig bei anderen Softwarepaketen so, dass eine Änderung vor dem Komma irgendwas Besonderes bedeutet. So, jetzt kommt was Großes, Neues raus, neue Features. Macht OpenBSD sowas auch oder ist es einfach nur immer 0,1 mehr?
Nee, das hat überhaupt keine Bedeutung. Es ist immer nur 0,1 mehr. Also die wollen nicht in diese Richtung gehen, dass dann 5,1, 5,11, 5,11.1.12 und sowas hast, weil also das zeigt prinzipiell ein kaputtes Zyklus, da ist kein Zyklus mehr da, da ist irgendetwas kaputt überhaupt in diesem ganzen Development. Also du hast nicht mehr deine Anstrengung darin, am Code weiterzumachen, sondern bist nur irgendwie maintainen, Features, basteln, bla 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 und deswegen gibt es sowas nicht. Also es ist strikt 6 Monate Zyklus und immer nur plus 0,1.
Übrigens wie Ubuntu auch. Naja, fast.
Also ja, Ubuntu macht auch sowas in der Art. Ja, aber ich glaube, das ist so ziemlich... Und macht Debian sowas? Ich glaube nicht, oder? Nee, nicht. Ich glaube, da ist Ubuntu, glaube ich, eine der anderen wenigen, die sowas auch machen.
Also ich hab noch mehr Fragen. Ich kann auch noch was fragen. und zwar, du hast vorhin den... erstmal was anderes, bevor ich hier ganz provokativ werde. Und zwar geht es um Logs, also Log-Dateien, so die Protokollschreiben von zum Beispiel meinem FTP-Server oder was weiß ich, was ich laufen habe. Du hast viel dazu gesagt, dass alles secure by default ist und dass die Einstellungen recht einfach sind. Wie sieht es denn aus mit Log-Dateien? Was ist denn da so eine Policy oder was wird denn häufig gemacht?
Niemand. Also das ist alles...
Also zum Beispiel ist es üblich, dass ein Programm per Default protokolliert. Oder ist es üblich, dass man das als Benutzer irgendwie einstellt? Oder haben die alle ein ähnliches Format, so Dinge?
Also was eigentlich üblich ist, dass sie alles über Syslog halt loggen. Also, aber es muss natürlich auch implementiert werden. Also, und das kommt alles unter Varlog. Und dann kannst du halt natürlich, wie halt Syslog halt funktioniert. Also hast du etc syslog d und dann hast du halt wohin loggt. Und dann kann man solche auch ein paar Server-Sachen hinmachen. Und da loggt eigentlich alles hin. Also, ja. Also hier haben wir jetzt mal den Syslog, also haben wir ganze Mail-Logs, Messages, Auth-Log und so weiter. Ja, weiß nicht, mehr gibt es da
gar
nicht.
Ja, also ich habe gefragt, weil gerade das alles Syslog benutzen, ist ja eigentlich schon was Besonderes.
Ja.
Also viele Programme, die haben dann wieder ihre eigenen Logs und die liegen vielleicht teilweise woanders oder die werden nicht so schön rotiert, lauter so Dinge.
Also normalerweise wird eigentlich schon alles mit Syslog gemacht. Und dann gibt es auch noch, das, ich glaube, das ist auch ein hauseigenes Tool, NewSyslog. Und was NewSyslog macht, das wird von, warte mal. Genau, hier haben wir es. Genau, das wird einmal eine Stunde von Root sozusagen per Cron aufgerufen, was es macht. Da kann man dann auch Einstellungen machen und der tut die rotieren. Also er macht das automatisch und da kann man sozusagen hier sagen, ob er es von der, wie viele er gezippt halten soll, ob er nach Größe schauen soll oder ob er nach Zeit schauen soll, dass alle Stunde das rotieren soll. Und dann kann man dann hier hinten noch ein paar bestimmte Sachen angeben, was man ausführen soll. Das ist auch jetzt wieder ein Beispiel für eine einfache, fertige Config-Datei. Ich glaube, das ist auch hauseigen, das sowas.
Also das gefällt mir ziemlich gut im Vergleich zur Log-Rotate. Das ist ein bisschen umständlicher, finde ich. Aber meine Frage ist, wie viele Entwickler gibt es denn etwa? Also wenn du sagst, die treffen sich alle, jedes Jahr einmal.
Ja, also ich glaube, es gibt meistens immer so um die 90 Entwickler rum. Mehr, manche mehr aktiv, andere weniger aktiv. Und ich glaube, das sind halt die größten, die Aktiven, die sich treffen, das sind dann immer so um die 50 rum. Meine ich, dass sich da treffen bei den großen Hackathons. Und bei den kleinen sind es teilweise auch nur mal 3 Leute oder 10 oder 20, je nachdem.
Weißt du, wie die auf der Welt verteilt sind? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten oder halt so wie in den meisten Softwareprojekten? Also Europa und USA und dann
ja,
halt
noch ich glaube, da gibt es, irgendwo gibt es eine Map. Also was es auf jeden Fall auch gibt, das ist ein also haben wir die ganzen Geokoordinaten von den ganzen Entwicklern. Ich glaube, es gibt irgendwo auch noch eine Map. Damien Miller übrigens, der ist so der Hauptverantwortliche für OpenSSH, also der macht da am meisten. Ja, und ich glaube, das ist ganz normal, also so ein bisschen USA, Kanada, Europa, ein paar in Japan, ich meine ja auch China, aber ja.
Und?
Also ich glaube, da gibt es irgendwo war da was. Ja, vielleicht. Ja. Project, nee. Ja, was soll ich da eingeben? Mach eine Google-Suche. Ich glaube, es war Flavor war eins von denen. Upsa. Nee, nicht wirklich. Also, ja. Nee. Keine Ahnung.
Und Entwickler heißt, die haben Commit Access ins genau. Repository.
Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob man die ganzen Ports Leute auch, also das weiß nicht genau, wie das aufgeteilt ist. Und die mehr für Ports zuständig sind, ob die auch, ich glaube nicht, dass sie normal committen können, also nur in dem Port-Stream wahrscheinlich.
Steckt auch Code von dir drin?
Nein, Code von mir steckt nicht drin. Ich habe zwar schon was im Netzwerk-Stack gepatcht, aber das war nur für mich lokal. Das habe ich nie.
Ich wollte noch fragen, wie aufwendig ist das System zu aktualisieren? Läuft da auch irgendwie nachts ein Prozess? Muss ich irgendwie gigabyteweise Daten runterladen oder halt nur ein paar Programmdateien, muss ich mein halbes System regelmäßig neu kompilieren oder wie sieht es da vom Aufwand her ungefähr aus?
Okay, also wenn man sozusagen Release folgt oder halt Stable, dann macht man halt alles halbe Jahr, muss man halt upgraden. Da holt man sich die neue CD, schiebt die rein und dann bei dem Install-Prozess, wo ich vorher gesagt habe, sagt man, ich installe so ein Upgrade. Dann gibt es halt 4, 5 Fragen, da drückst du meistens Enter und dann war es das so prinzipiell. Dann gibt es noch, dann muss man halt noch das sozusagen die Packages und die, also der tut da alles upgraden, bis auf die Config-Dateien in etc, weil die will man nicht überschreiben, die will man ja nicht verlieren. Da gibt es ein eigenes Tool noch, SysMerge, und der mergt dann für dich die ganzen etc-Configs. Und wenn es einen Konflikt gibt, dann zeigt er dir das an und dann kannst du mergen, auswählen, wie du es machen willst. Über sdiff funktioniert das. Und wenn du es so machst, wie ich es mache, dass du halt die Snapshots folgst, dann muss man halt noch einen Schritt vorher machen. Es ist sowas wie unstable, bloß ist eigentlich stable. Also es ist halt aktuelles, du hast halt der aktuelle Code und dann wird halt fast jeden Tag, je nach Plattform, manche Plattformen sind schneller, manche sind langsamer. Also das kann man auch hier unten sehen, in dem schönen Server Rack, der beim Theo der gerade unten im Keller drin steht. Ja, dauert ein bisschen zu laden. Da wird das ganze Zeug dann eigentlich die ganze Zeit gebaut. Das warten wir nochmal kurz.
Und so genau. Sicherheitskritische Sachen, gibt es da auch nochmal eine eigene Variante oder Linie für, wenn jetzt irgendein Security-Bug auftritt, was ja nicht oft vorkommt, aber...
Also für das wird eh alles dann, wenn wirklich ein Bug vorkommt, was sicherheitskritisch ist, dann wird es eh im normalen Code, im aktuellen Tree wird es eh gefixt. Und wenn es halt sicherheitskritisch ist, dann wird es auch noch in dem Release-Tree auch gefixt.
Achso, ich aktualisiere halt dann regelmäßig auf den Release-Tree, oder?
Genau, also ja, hier sieht man, es ist Rack. Also, da haben wir jetzt Mac, PPC, HPPA, AMD64, Spark und so weiter. Das steht bei ihm im Keller und das wird da gebaut. Da gibt es die Errata-Seite. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, da, was es da gibt. Zum Beispiel genau das ist das Ganze. Nee, aber da gab es jetzt, glaube ich, wieder was, ein OpenSSL. Und da gibt es dann einen Patch. Und da steht dann dran, wie man das, also Patch. Aber am einfachsten ist, wenn man einfach sich dann diesen Stable Snapshot runterlädt. Und das kann man dann so machen, dass man dann in das Verzeichnis gibt, wo man auch die Install geholt hat. Dann holt man sich halt die ganzen TGZs, die man braucht. Die ganzen BSDs und dann bootet man das BSD.rd und dann, wenn man angibt, welche Sets man haben will, also was überschreiben soll, dann gibt man den Pfad, wo man jetzt diese ganzen TGZs angegeben hat, aber sonst ist es eigentlich genau gleich. Also bei mir ist es ein Aufwand vielleicht von 20 Minuten, 10 Minuten, weiß nicht, je nachdem. Was?
Wenn ich jetzt 20 Minuten upgrade, ja. 10 Minuten upgrade, muss ich ja schon einen zweiten Router hinstellen. Der eine ist sogar ein Postfett.
Ja. Also ich glaube, die reden von Downtimes von 5 bis 10 Minuten normalerweise. Aber je nachdem, also bei mir ist es ja mit X und allem. Also deswegen, das hast du bei einem Router ja nicht. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft das, also wir tun auch unseren Server upgraden. Ich glaube, der ist keine 20 Minuten down. Also 5 bis 10 Minuten vielleicht.
Aber das muss ich schon manuell anstoßen.
Das genau, das muss man manuell anstoßen. Also da gibt es, also das SysMerge hilft einem dabei, um die Config-Dateien zu machen. Für die ganzen Pakete macht man einfach Package Add-U, um das Betriebssystem selber, Space und Kernel abzugraden. Das muss man dann schon also selber sozusagen anstoßen. Da, ja, ist vielleicht nicht gut, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dass OpenBSD eigentlich eher schon für Leute gedacht sind, die sich vielleicht hier ein bisschen auskennen. Es ist, ich würde mal sagen, mehr für Developer gedacht. Man kann es natürlich auch als ganz normaler DAO verwenden, also ist kein Problem, aber.
Ich zum Beispiel.
So, noch Fragen? Ja.
Ich kann ja mal noch ein bisschen was Provokatives fragen.
Okay.
Du hast vorhin den Release-Cycle so erklärt.
Ja.
Und zwar, dass es dann irgendwann ein Lock gibt, dass dann nichts mehr Neues reinkommt, sondern einfach alle anfangen zu testen und alle Developer testen müssen, sollen, dürfen.
Ja.
Das ist ja sicher was, mit dem zum Beispiel Andrew Morton gar nicht klar käme, wo der jetzt sagen würde, oder Linus Torvalds oder sonst jemand, wo der sagen würde, ja, wir können ja nicht weiterarbeiten, wir haben jetzt neue Features auf Halde liegen.
Ja, aber darum geht's ja. Darum geht's ja, also dass du, also nicht die Features vorzeitig reinpackst, sondern dass halt wirklich schaust, dass es passt. Und dass du, damit man, die wollen ja ein robustes, wenn es einmal released ist, dann ist es released. Und es soll robust sicher sein. Und es geht nur, wenn man im Endeffekt testet. Und nur so kriegst du auch die Leute zum Testen. Und wenn das halt, wenn du nicht weißt, wann der Tree gelockt ist, ja, dann, also, das bringt dich ja mehr dazu, das noch, also, gescheit zu machen, sozusagen. Ja, und dann ist es halt eine Weile gelockt. Und dann, wenn es halt unlocked ist, dann sind wir alle happy und committen halt wie blöd. Also es steht ein bisschen besser in seinem Vortrag drin. Das habe ich dir noch offen. Ja, hier. Da steht, es ist nicht so lang, also ein paar Folien. Genau, da erklärt er ein bisschen was drüber. Ja. Sonst noch Fragen? Okay, dann vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Also, ich bin sehr überzeugt von dem Projekt. Ich benutze es jetzt seit 2009. Und also, ich habe einfach kein anderes Projekt gesehen, was so sehr auf Qualität, auf Sicherheit achtet und auch was Freiheit und Offenheit angeht. Und es wirklich kompromisslos prinzipiell durchzieht und da wirklich auch ein Wegweiser ist. Wenn wir die nicht da vorne mit dabei hätten bei Open Hardware Documentation, hätten wir wahrscheinlich echt einiges mehr Blobs. Und deswegen finde ich das echt ein sehr gutes System, sehr, sehr hohe Qualität, sehr sauberer Code, wenn man mal den Code anschaut als Developer, sehr leserlich. Und ja, also wenn ich auch mal was brauche, code-technisch, C-Code, dann schaue ich auch immer in dem ihr Code rein, wie sie es gemacht haben, weil das ist eigentlich immer der beste Referenzpunkt und man weiß, okay, das funktioniert und das ist gut so. Die haben sich Gedanken gemacht, das sind teilweise 50, 60-Jährige, die halt seit 50 Jahren C-Coden, ja. Also, es ist halt... Nee, kein König Ritchie-Style. Wobei man findet den Code teilweise noch drin, aber es halt sind Überreste. Also ich habe schon gesehen, es ist noch König Ritchie-Style. Aber das, ja, das tun es normalerweise... Wenn mal einer den Code anfasst, dann ändert sich's. Ja. Gut, danke.